Herzlich willkommen zu Ohren auf aus der Oper Graz. Dieses Mal zu Clivia von Nico Dostal.
Mit der pünktlichen Verspätung einer Diva komme ich an und ich bin erstaunt, was einem alles hier passieren kann. In der Eile ganz im Rausch dicht um eine Teeplantage. Plötzlich kommt ein Rudelaschen und sie schaut mich an und gaffelt. Wie ein Fuchs geh ich dazwischen, um noch einen zu erwischen. Ich bin immer hinterher, plötzlich seh ich sie nicht mehr. Vor mir steht ein wildes Tier, ich glaube es war ein Vampir. Öffnet seinen Riesenrachen, ich bleib stehen, was soll ich machen? Das! Der Vampir lebt schon nicht mehr.
Mein Name ist Bernd Crispin und es freut mich sehr, dass ich als Produktionsdramaturg die Neuproduktion der Operette Clivia von Nico Dostal hier an der Oper Graz begleiten darf. Mein heutiger Gesprächspartner ist Regisseur Frank Hilbrich, der mit Humperdings Königskindern 2019 erstmals und erfolgreich in Graz gearbeitet hat. Clivia war in Graz seit 1953 nicht mehr zu sehen. Und so möchte ich eingangs kurz zusammenfassen, worum es überhaupt geht. Um die Bodenschätze der südamerikanischen Republik Bolivien uneingeschränkt nutzen zu können, gewährt der amerikanische Geschäftsmann H.W. Potterton großzügigen Kredit und will in der Bananenrepublik eine willfährige Marionettenregierung installieren. Damit er mit seinen Helfershelfern über die Grenze gelangen kann, überredet er den Filmstar Clivia Gray, eine Scheinehe mit einem Bolivianer einzugehen. Rasch ist dem attraktiven Gaucho Juan D'Amigo ein potenzieller Gemahl für Clivia gefunden. Pottertons Umsturzpläne scheitern allerdings, denn Juan D'Amigo ist niemand anderer als Olivero, der neue Präsident von Bolivien. Clivia, die sich unwissend in Pottertons Machenschaften verstrickt hat, lässt vom Schein der Filmwelt ab und wählt Olivero zum Präsidenten ihres Herzens. Wir haben es also mit Clivia Gray, mit einem Hollywood-Star, zu tun. Was macht das Glamouröse der Figur aus? Welche Rollen spielt diese Clivia Gray? Aber wo bleibt denn ihr innerstes Ich?
Naja, das innerste Ich einer echten Filmdiva bleibt natürlich immer ein Mysterium. Das darf ja niemand wissen, wer diese Person wirklich selber ist. Eine gute Diva spielt Rollen und spielt wahnsinnig viele Rollen und im Idealfall hat man bei allen Rollen, die sie spielt, das Gefühl, dass sie das selber wäre. Also sie kann alles Mögliche spielen und es wird von der Darstellerin hier auch unglaublich viel an Farben und an Charakterisierungen abverlangt und am Ende weiß man wahrscheinlich selbst nicht mal sie selber ganz genau, wer sie eigentlich ist.
Ich habe schon eingangs erwähnt, dass auch der Gaucho Juan D'Amigo nicht nur eine Seite seines Wesens hat. Er gibt vor, Gaucho zu sein, ist aber Revolutionsführer. Und dann hegt in seinem Herzen aber noch eine weitere Leidenschaft. Welches Milieu interessiert ihn denn?
Ja, das ist schon witzig. Der Mann ist eben eigentlich ja Spitzenpolitiker, ja gut, revolutionär, ein wilder Kerl, der sich für Macht und Einfluss interessiert. Aber er hat offenbar eine sehr große Leidenschaft für Hollywood, eine sehr große Leidenschaft für Film und eben auch für Musik. Und darum kennt er natürlich Clivia Gray und er kennt sie auch unmittelbar in dem Moment, wo sie hier ihm zufällig oder scheinbar zufällig an der Grenze zu Bolivia begegnet. Und da sie ja gerade einen neuen Hauptdarsteller braucht, probiert sie ihn aus und muss feststellen, dass dieser Mann tatsächlich nicht nur ein fantastischer Schauspieler ist, sondern sogar auch noch ein begabter Sänger. Das kann sie und das Publikum unter anderem sehr froh machen. Fakt ist dennoch, dass was Clivia Gray unterschätzt, ist, dass der Juan D'Amigo ein wahnsinnig guter Schauspieler ist und nicht nur in einem Film theoretisch mitspielen könnte, sondern eben auch schon von der ersten Sekunde an, die er ihr begegnet, ihr etwas vorgaukelt, indem er behauptet, er wäre ein Gaucho und tatsächlich niemand durchschaut, dass dieser Gaucho nicht echt ist. Und wenn dann im zweiten Akt die Vorhänge fallen und klar ist, dass dieser Mann kein Gaucho ist, sondern eben der wahrhaftige Staatspräsident, der ein viel klügerer und strategisch besser arbeitender Machtpolitiker ist als alle anderen hier, dann gibt es ein großes Erschrecken. Dennoch bleibt er, und das ist auch wiederum interessant, für Kliwia immer noch attraktiv, wird vielleicht sogar noch attraktiver. Wir sagen ja auch ganz gerne, Macht macht sexy, und das scheint hier zu funktionieren.
Und sehen wir das dann auch noch augenscheinlich auf der Bühne, diese sexuelle Attraktion?
Ich kann mir das schon vorstellen, dass da der eine oder die andere sehr viel Spaß daran hat, hinzuschauen. Ich finde, die beiden sind ein tolles Paar. Also Sieglinde Feldhofer und Matthias Koziorowski sind da schon ideal für diese beiden Rollen.
Gut, dann sind wir schon einmal gespannt. Gehen wir zur nächsten Figur in diesem Stück, die uns da begegnet, nämlich zum großen Drahtzieher, zum Finanzmagnaten H.W. Potterton. Der behauptet großsprecherisch immer von sich, Potterton kann alles. Aber da drängt sich natürlich die Frage auf, kann Potterton wirklich alles und was kann er aber nicht?
Ja, natürlich kann der nicht alles. Kein Mensch kann alles, aber natürlich kennen wir alle Menschen, die behaupten, alles zu können. Und zu denen gehört H.W. Potterton auf jeden Fall. Potterton kann alles, was mit Geld bewegt werden kann. Da er offenbar so unglaubliche finanzielle Reserven hat und ja offenbar ein Milliardär ist, kann er alles, was man kaufen kann. Und das sind natürlich nicht nur Gegenstände, sondern das können ja auch Personen sein, das können auch Aktionen sein. Alles, was man mit Geld und Bestechungen in die Wege leiten kann, das kriegt H.W. Potterton bewegt. Aber er kriegt es nicht bewegt, das Herz einer Filmdiva zu regieren. Wenn die Clivia sich für den Juan D'Amigo entscheidet und sich verliebt, entgleitet sie ihm. Und die Macht, die er über sie meinte, ausüben zu können, als ihr Manager und als ihr Förderer und ja, vielleicht sogar auch als manchmal, womöglich auch das noch bezahlen, dann nutzt Nisa ihre Attraktivität. All das gerät ihm aus den Fingern in dem Moment, wo Clivia sich ernsthaft in einen Mann verliebt und sich entscheidet, nicht auf dieser Ebene des kapitalistischen Erfolgs, des Karriereerfolgs mitzuspielen, sondern im Leben etwas anderes zu suchen.
Clivia kennt allerdings nicht nur das Liebespaar und den gerissenen Finanzmann Potterton, sondern es gibt darin auch skurrile Figuren. Wir haben da den Sensationsreporter Lelio Down, die Kommandantin einer Amazonenarmee und den unentwegt vor sich hin quatschenden Erfinder Gustav Kasulke, den es ebenfalls nach Südamerika verschlägt. Was macht den Charme dieser Figuren aus?
Naja, das Tolle an den dreien ist natürlich, dass das sehr extreme Charakterrollen sind, die sich wunderbar spielen lassen und die natürlich auch sehr viel Fleisch hergeben, um einfach erstmal tolles Theater zu spielen. Aber das sind auch drei Prototypen. Die Yola als Chefin einer Amazonenarmee, es gibt ja gar keine Männerarmee in Budigwald, sondern offenbar nur Frauen, die dort zur Armee gehen und die das offenbar auch noch sehr gerne machen, ist natürlich der Prototyp einer emanzipierten Frau. Einer Frau, die auch scheinbar die Emanzipation und die Karriere im Militär vor alles andere gestellt hat und auch erst allmählich lernen muss, dass es genau wie bei Clivia noch andere Dinge im Leben gibt, denen man auf der Spur bleiben könnte, um eigentlich vielleicht glücklicher zu werden, als wenn man solche politischen Dinge verfolgt. Lelio ist ein Sensationsreporter. Auch er jemand, bei dem man zunächst das Gefühl hat, dass er kein Privatleben hat, sondern dass er vor allen Dingen eben an der Karriere als Anhängsel der Macht sein Fortkommen sucht. Also jemand, der Spaß dran hat, Sensationsmeldungen zu verbreiten, auch zu manipulieren, mit seinen Meldungen die Welt zu verändern und Meinungen und Haltungen zu bewegen. Und dagegen steht dann der Gustav Kasulke, der ja in unserer Inszenierung nun ein Wiener ist. Und der ist eigentlich komplett altmodisch.
Inwiefern altmodisch und warum betonst du es so, dass er ein Wiener ist?
Na, ich betone, weil er ein Wiener ist, weil er das ja selber dauernd betont und jedem erklärt, dass er aus Wien stamme. Im Originalstück in der Clivia, das ist ja eine Berliner Operette, ist das ein Berliner, logischerweise, weil das Stück in Berlin eben auch uraufgeführt wurde. Aber das ist eigentlich die Identifikationsfigur für das Publikum. Das ist ein nicht besonders intelligenter, vielleicht auch ein bisschen naiver, aber in seiner Direktheit und in seiner Unverstelltheit wahnsinnig sympathischer Zeitgenosse, der es einfach schafft, im Gegensatz zu allen anderen ohne jegliche Verstellung durchs Leben zu kommen und dabei noch fast erfolgreicher zu sein als alle anderen.
Ja, wenn man es genau betrachtet, ist er der Einzige, der dann wirklich zum Ziel kommt. Er reist nach Südamerika, um dem Potterton seine Schlafmaschine zu verkaufen und schlussendlich verkauft er dem Potterton auch seine Schlafmaschine. Ja. Er hat genau das erreicht, was er möchte.
Ja, ich meine, insofern ist er natürlich auch ein kleiner Schwindler, so wie alle anderen auch. Also er bezeichnet sich als Erfinder einer Schlafmaschine. Und wenn er die Schlafmaschine dann beschreibt, hat man nicht den Eindruck, dass das wirklich eine glorreiche Erfindung ist, sondern dass das eigentlich auch eine große Mogelpackung ist. Auch er arbeitet also mit Fakes und falschen Nachrichten. Aber seine Verkaufsstrategie ist so überrumpelt und so direkt, dass eben selbst dieser doch sehr verhandlungserfahrene Milliardär Potterton einknickt und ihm einen ziemlich großen Teil seines Vermögens gibt, um eine blödsinnige Schlafmaschine zu erstehen. Damit muss man da hat man ja automatisch Sympathie mit demjenigen, dem sowas gelingt. Ja, jemanden, der die Mächtigen zu Fall bringt, ist immer ein Held.
Das mag das Publikum. Gehen wir jetzt nun zum äußeren Erscheinungsbild von Clivia, von dieser Operette. Wir haben es zu tun mit dem Staat Bolivien, aber wenn man auf einer Landkarte danach sucht, findet man diesen Staat nicht, sondern er ist nur ein Fantasieprodukt der Autoren. Das eröffnet ja den Ausstattern, den Ausstatterinnen die Möglichkeit, der Fantasie freien Lauf zu lassen. Wie schaut denn unser Bolivien genau aus?
Naja, man kann natürlich vermuten, dass Bolivien irgendwo zwischen Bolivien und Paraguay liegen könnte, aber auch wir haben es nicht auf der Landkarte gefunden. Wie sieht das aus? Wie es dann aussieht, richtet sich natürlich sehr stark, nicht unbedingt nur nach den Südamerika-Fantasien, die die Autoren hatten oder die wir persönlich natürlich auch haben, sondern auch danach, was das Stück eben braucht. Und das Stück braucht bei Bolivien vor allen Dingen einen hermetisch abgeriegelten Staat. Insofern ist das Bühnenbild am Anfang, solange wir uns da in der Filmwelt befinden, bunt und eindrucksvoll und macht Show und man sieht Gauchos und Western und man sieht viele schöne Dinge. Aber dahinter verbirgt sich letztlich nicht viel mehr als eine riesige Mauer, die eben die Landesgrenze Boliguas ist. Das ist natürlich etwas, was wir auch heutzutage sehr gut kennen, dass ist ja wieder sehr beliebt, Staaten, die sich schützen müssen, einzumauern. Und diese Mauer zu überwinden, ist der zentrale Teil der Handlung des ersten Akts. Insofern ist das also erstmal ein etwas nicht so schöner Anblick. Umso überraschender dann, wenn man im zweiten Akt in Bolivien ankommt und ein bisschen nicht so höflich, aber ich meine es eigentlich sehr, sehr nett, ein Kitschparadies vorfindet. Ja, es ist wahnsinnig schön in Bolivien. Es ist so hübsch und so zauberhaft, dass man sich das gar nicht gedacht hat, dass dieser Schurkenstaat so ein Gesicht haben könnte. Leider stellt sich dieses schöne Gesicht dann auch wieder als Fake heraus. Dahinter verbirgt sich nicht mal etwas Hässliches, sondern einfach ein Nichts. Es ist alles nur eine große Show. Aber ich glaube, das ist eigentlich das, was auch die Arbeit hier an der Bühne stark ausgemacht hat. Es ging immer wieder darum, zu überraschen, Erwartungen vielleicht aufzubauen, zu enttäuschen, andere Wege zu gehen. Das ist das Prinzip des ganzen Stücks, dass es ja permanent nicht dort weitergeht, wo man es vermutet, sondern immer wieder einen Umweg macht.
Clivia erzählt uns von Scheinidentitäten, aber auch von sinistren Machenschaften und politischen Umsturzbewegungen. Fast fühlt man sich, wenn man das hört, an die sogenannten Fake News erinnert, von denen in den letzten Jahren so viel die Rede war. Aber darf man das Stück überhaupt darauf ummünzen, dieses Stück, das 1933 in Berlin uraufgeführt wurde, oder wäre diese Analogie nur allzu platt?
Naja, es ganz konkret auf die politische Situation von 1933 zu beziehen, das fände ich jetzt wirklich zu platt. Und auch unsere Zeit sozusagen direkt in eine Analogie zu damals zu setzen, das wird ja manchmal heute ganz gern getan. Ich glaube, das sind alles sehr vereinfachende Blickweisen, die nicht wirklich weiterhelfen. Aber natürlich sind die Fake News ein großes Thema in diesem Stück. Natürlich ist das Illusionen sich machen, das Illusionen schaffen, auch ganz bewusst Illusionen schaffen, indem man in der Filmindustrie arbeitet und eben an der Herstellung von Traumwelten beteiligt ist. Das sind Themen, die eben um 1930 herum mit der Erfindung des Tonfilms aufkamen und die bis heute geblieben sind und die sich eigentlich seitdem nur noch verstärkt haben. Also die Manipulierbarkeit der Bilder, die ja, die schwierige Frage, was denn überhaupt noch wahr an dem ist, was wir sehen, oder was denn womöglich nur so scheint und nicht die echte Wahrheit ist bei dem, was wir sehen, das ist eine Frage, die immer größer geworden ist. Und da finde ich dieses Stück eben ganz toll, dass es schon damals anfing, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und sich nicht dazu entscheiden, was ja auch möglich gewesen wäre, eine Tragödie oder ein sehr kritisches Stück daraus zu machen, sondern eigentlich nur zu zeigen, wie lächerlich es ist und wie lustig, dass alle Menschen ständig versuchen, den anderen etwas vorzumachen und wahrscheinlich auch sich selbst etwas vormachen. Ja, indem sie behaupten, jemand anders zu sein, indem sie behaupten, besonders cool zu sein, indem sie behaupten, besonders freundlich zu sein, indem sie behaupten, besonders kompetent zu sein. Und es stellt sich ja alles heraus, dass das eigentlich fast nie der Fall ist. Und ich fürchte, dass die meisten von uns auch solche Dinge in sich kennen und dazu neigen, vielleicht mal hier oder da mehr zu behaupten, als wirklich dahinter steckt. Und da liegt natürlich genau der Punkt, wo man sich selbst in den Figuren wiedererkennt, wo man sich selbst in den Konflikten des Stücks wiedererkennt und wo es wohltuend sein kann, über sich selbst zu lachen.
Über sich selbst zu lachen, greife ich jetzt gern als Stichwort auf, weil nämlich als abschließende Frage auch eine Frage an dein Selbst. Es gibt einen großen Schlager in dieser Clivia, nebst wunderbar anderer Musik, und der da lautet, man spricht heute nur noch von Clivia. Irgendwann kommt der Probenpunkt oder der Punkt während der Probenzeit, dass man diesen Schlager auch schon mitträllert. Ist es bei dir auch jedes Mal so weit?
Ja, absolut. Und nicht nur bei dem Lied. Also diese Operette ist voll von Schlagern, das sind Ohrwürmer. Und was ich ganz toll finde und was ich im Publikum auch wünschen würde, wir proben das jetzt schon 6 Wochen, aber man wird dieser Musik nicht müde. Das sind Schlager, die man immer und immer und immer wieder hören kann, und das ist super.
Das ist das schönste Kompliment, das man einer Musik machen kann.
Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Vorstellung in der Oper Graz.